Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen aus dem Homeoffice an diesem Montag. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. "571.477 Menschen in Österreich waren Ende April ohne Arbeit. Ein historischer Höchststand. Die am meisten betroffenen Branchen sind wenig überraschend Tourismus und Gastronomie, aber etwa auch der Bau. Umso wichtiger ist es also, dass die Wirtschaft langsam wieder hochfährt. Doch das geht auch nur dann, wenn alle Rädchen ineinander greifen, etwa wenn die Kinderbetreuung gewährleistet ist. Während etwa in Deutschland noch abgewartet wird, beginnt bei uns daher schrittweise die Schulöffnung. Nicht ohne Bauchweh und Sorgen der Eltern, denn noch immer ist nicht klar, wie ansteckend Kinder eigentlich sind. Werden also Schulen und Kindergärten die neuen Coronavirus-Hotspots oder nicht? Ich werde gleich darüber mit dem Kinderinfektiologen Volker Sprenger von der MedUni Graz sprechen.
Das ist von Anfang an, damals noch Epidemie und jetzt Pandemie, eigentlich bekannt, dass auch aus China von den ersten zigtausend Fällen, die da ausgewertet worden waren, nur wenige, ich glaube im 1%-Bereich Kinder dabei. Also das ist schon bekannt.
Zuvor aber noch zu tagesaktuellen Themen. Seit heute sind 2300 Milizsoldaten im Einsatz. Ich rufe gleich meinen Kollegen Armin Arbeiter an, der in der Julius-Raab-Kaserne in Mautern bei der Einrückung der Soldaten mit dabei ist.
Soldaten kommen zum Beispiel an die Grenze, um dort Grenzkontrollen vorzunehmen. Sie bewachen Botschaften anstelle der Polizei. Einfach, dass die Polizei genug Spielraum hat, um auch in diesen Zeiten gut agieren zu können.
Kommen wir jetzt zu Wissenschaftsminister Werner Fassmann, der eine neue Studie zu der Dunkelziffer von Corona-Erkrankungen präsentiert hat. Und die ist durchaus überraschend. Denn von 1000 Getesteten war nur eine Person mit Covid-19 infiziert.
Wird dieser Wert hochgerechnet, kommt man auf eine mögliche Anzahl an Infizierten von rund 3400. Die Statistiker von Statistik Austria sagen, das ist aufgrund dieser kleinen Fallzahl an positiv getesteten Personen mit Vorsicht zu genießen, weil die Unsicherheit vorhanden ist. Mit größerer Sicherheit können wir die wahrscheinliche Obergrenze des Konfidenzintervalls angeben. Und die lag, also die Obergrenze, bei 0,15% der Wohnbevölkerung, rund 11.000 Personen.
Das sind ja mal sehr positive Nachrichten, denn noch vor einem Monat ging man hier von einer Obergrenze von mehr als 30.000 Infizierten aus. Und noch etwas ist interessant. Selbst in den Corona-Hotspot-Orten wie Ischgl waren weit weniger Menschen infiziert als gedacht.
In den ausgewählten ehemaligen Hotspot-Gemeinden, dort wo wir Antikörpertests durchgeführt haben, das zeigt eigentlich doch ein überraschendes Bild, denn selbst dort ist die Immunisierung der Bevölkerung eigentlich eine geringe, eine überschaubare. Eben nur 4,7% der Bevölkerung haben nachweisbare Antikörper. Das verweist auf eines sehr deutlich, die Vorstellung, dass das Virus gleichsam unbemerkt die Bevölkerung erfasst und dort eine hohe Immunisierung hinterlässt, die möglicherweise als Bremse bei einer weiteren Infektionswelle wirkt. Diese Vorstellung scheint doch Illusion zu sein.
Ja, die Sache mit der Herdenimmunität sollte sich vielleicht auch mal Schweden ein wenig überlegen. Denn zu der zu kommen, ist wohl nicht so einfach, wie sich unsere Freunde im Norden das vorstellen. Es wird eine Impfung brauchen. Die Zahl der Infizierten in Österreich geht also weiter zurück. Dennoch muss genau jetzt die Miliz einrücken. Erstmals in der Geschichte Österreichs sind 2300 Milizsoldaten im Einsatz. Sie sind heute in ihre Kasernen eingerückt, doch welche Aufgaben übernehmen sie in den nächsten Wochen? Am Telefon habe ich nun meinen Kollegen und Militärexperten Armin Arbeiter. Er ist für uns in Mautern in der Raab-Kaserne und begleitet für den Kurier den ersten Tag der Miliz. Hallo Armin.
Servus Elias, grüß dich.
Armin, wie schaut denn dieser erste Tag für die Milizsoldaten denn aus?
Bei jedem Einrücken der Miliz ist zuerst einmal ein sogenannter administrativer Tag. Das heißt, es werden jetzt alle Milizsoldaten auf Herz und Nieren überprüft. Vor allem natürlich, ob sie Corona haben. Mhm. Das heißt, sie stehen zuerst einmal am Anfang natürlich vor dem Kasernentor. Da wird einmal Fieber gemessen, wie es eh bei jedem Soldaten der Fall ist. Danach geht's weiter zu einer nächsten Station, wo sie einem Rachentest unterzogen werden. Das heißt, es ist einfach ein Corona-Schnelltest, dass man sieht, sind sie gesund oder nicht. Grundsätzlich wird die körperliche Gesundheit überprüft. Das heißt, wenn jemand wirklich schwer krank ist, dann wird er auch nicht in den Einsatz geschickt. Dann kann er zu Hause bleiben.
Mhm. Welche Aufgaben wird denn die Miliz jetzt übernehmen?
Die Miliz kommt jetzt in den sogenannten sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz. Kompliziertes Wort. Im Grunde heißt es, sie übernehmen Aufgaben der Polizei, um die Polizei zu entlasten, die in Zeiten von Corona woanders gebraucht wird. Das heißt, Soldaten kommen zum Beispiel an die Grenze, um dort Grenzkontrollen vorzunehmen. Sie bewachen Botschaften anstelle der Polizei. Einfach, dass die Polizei genug Spielraum hat, um auch in diesen Zeiten gut agieren zu können.
Mhm. Das heißt, Botschaften werden bewacht, aber wann wird denn das soweit sein? Weil jetzt sind ja erstmal die ersten Eignungstests, oder?
Genau, aber es sind schon Soldaten im Einsatz. Es ist seit Ausbruch der Corona-Krise sind verlängerte Grundwehrdiener und aktive Soldaten, Berufssoldaten im Einsatz und die werden in 2 Wochen abgelöst von den Soldaten der Miliz. Das heißt, also warum es so lange dauert, die Soldaten der Miliz rücken grundsätzlich alle 2 Jahre ein und üben dort für den Ernstfall. Jetzt wird natürlich 2 Wochen, wird das Wissen aufgefrischt, das sie haben. Sie werden wieder mit der Waffe vertraut gemacht. Sie lernen den Dienstbetrieb beziehungsweise einfach die Aufträge, die auf sie zukommen. Die Jägerkompanie Tulln zum Beispiel, die kommt ins Burgenland, wahrscheinlich an die Grenze. Ganz genau wissen wir das noch nicht.
Mhm. Wird man jetzt dadurch aber mehr Soldaten im Straßenbild sehen oder nicht?
Bei Botschaften auf jeden Fall. Ansonsten glaube ich eher nicht, dass es mehr werden, weil ja schon die Soldaten im Einsatz sind.
Okay, und wie lange wird jetzt die Miliz im Einsatz sein? Das kann ja nicht ewig so gehen, oder?
Die Miliz wird bis Ende Juli im Einsatz sein, nach jetzigem Stand. Hängt natürlich ab davon, wie hoch die Infektionszahlen sind, beziehungsweise ob der Einsatz danach tatsächlich noch weiter notwendig ist.
Mhm. Dann hoffen wir, dass die Soldaten noch nicht so lange im Einsatz sein müssen. Lieber Armin, vielen Dank.
Bitte gerne, Elias.
Bis Ende Juli also wird die Miliz im Einsatz sein. Zu dem Zeitpunkt haben die Schüler schon wieder frei. Für die ersten von ihnen hat aber heute der Unterricht wieder begonnen. Die Matura-Klassen starten mit ihren Vorbereitungen. Am 18. Mai sollen dann die Schüler der Volksschulen, der neuen Mittelschulen, AHS-Oberstufen und Sonderschulen in den Unterricht einsteigen. Die restlichen Schulen, also die Oberstufengymnasien oder die berufsbildenden Schulen, folgen dann ab 3. Juni. Doch ist das wirklich so gut? Denn immerhin treffen in so einem Schulgebäude viele Menschen aufeinander. Und ähnlich ist die Situation in den Kindergärten. Zeit also, darüber mit einem Experten zu sprechen, wie hoch die Ansteckungsgefahr für Kinder und Jugendliche wirklich ist. Am Telefon begrüße ich jetzt daher Volker Strenger. Er ist Infektionsexperte der MedUni Graz. Herr Strenger, die Zahlen in Österreich zeigen, dass weniger Kinder krank sind als Erwachsene. Aber ist das auch international so? Ist das ein internationaler Trend?
Das ist von Anfang an, da damals noch Epidemie und jetzt Pandemie eigentlich bekannt, dass auch aus China von den ersten zigtausend Fällen, die da ausgewertet worden waren, nur wenige, ich glaube im 1%-Bereich Kinder dabei. Also das ist schon bekannt von Anfang an und auch eben in Italien, Frankreich, Spanien, überall eigentlich so, wie wir es auch sehen, dass Kinder selten oder wesentlich seltener als Erwachsene erkranken daran.
Kann das aber auch daran liegen, dass wir Kinder einfach viel weniger testen als Erwachsene, weil ja Kinder dann nur dann in die Ordination oder sich testen lassen, wenn die Eltern schon infiziert sind? Also
ja. Das ist natürlich eine Spekulation, dass die Kinder sich eventuell gleich oft infizieren, aber weniger krank werden, weniger schwer krank werden oder weniger so krank werden, dass man sie zumindest testet. Das ist natürlich eine Spekulation, was natürlich auch ein bisschen dazu geführt hat, dass man gemeint hat, diese unerkannt infizierten Kinder könnten dann auch Überträger sein. Das ist natürlich etwas, was im Raum steht und was allerdings noch nie eindeutig bewiesen wurde. Es gibt inzwischen aber auch einige Studien, wo man sieht, dass Kinder sich eventuell auch weniger leicht anstecken. Also nicht nur, dass sie die weniger Symptome kriegen, sondern überhaupt das Virus weniger leicht bekommen können. Gibt es zum Beispiel aus China eine Studie, wo Haushaltsangehörige von infizierten Personen getestet wurden. Und da sieht man, gibt es 2 solche Studien aus China. In der einen Studie waren die Kinder gleich oft betroffen wie Erwachsene. Aber in einer anderen Studie ist es so, dass die Erwachsenen sich 5-mal häufiger beim infizierten Haushaltsmitbewohner sozusagen angesteckt haben, als es die Kinder getan haben. Also waren 4% der Kinder haben sich da nur angesteckt im Haushalt, aber doch über 20% der Erwachsenen.
Sind generell asymptomatische Erkrankte vielleicht auch weniger ansteckend? Das heißt, wenn man weniger dran erkrankt ist, dann kann man das auch weniger stark weitergeben, weil gerade Kinder sind ja oft nicht so stark erkrankt.
Genau, ja. Also das ist eine Überlegung, eine Vermutung, eine Annahme, die schwer zu beweisen ist, muss man sagen, oder noch nicht eindeutig bewiesen wurde. Was es gibt jetzt recht aktuell aus Berlin von der Charité eine Studie, wo man sieht, dass Kinder, die infiziert sind, wobei aus der Studie geht aber nicht hervor, ob die Symptome haben oder nicht, muss man sagen, aber die infizierten Kinder nur gering weniger Viren im Rachenraum hatten als Erwachsene, also statistisch kein Unterschied eigentlich. Aber man weiß da nicht, ob die jetzt Symptome hatten oder nicht. Das geht aus der Studie nicht hervor. Was man aber sagen kann oder überlegen kann oder annehmen kann oder logisch klingt, ist, dass jemand, der natürlich hustet und niest, also Symptome hat einer Atemwegserkrankung, natürlich mehr Viren einfach ausscheidet als jemand, der vielleicht asymptomatisch von mir aus gleich viele Viren im Rachen trägt, aber die einfach weniger ausscheidet, weil er halt nicht hustet und nicht niest. Aber wirklich untersucht ist das vor allem bei dieser Erkrankung noch nicht. Also,
Sie haben ja die Studie schon angesprochen von der Charité Berlin, die auch der Virologe Christian Drosten dann gleich sehr medienwirksam herausgegeben hat. Und da ist eben, wie Sie schon gesagt haben, die Zahl der Viren, die im Rachenraum nachweisbar sind, gleich. Aber trotzdem sind ja viel weniger Kinder infiziert und die miteinander auch vielleicht auch Kontakt haben. Also irgendwie passt das ja nicht ganz zusammen. Auch wenn man viele Viren im Rachenraum hat, heißt das vielleicht noch immer nicht, dass man ansteckender ist, als wer, der weniger Viren hat?
Ja. Naja, erstens, in dieser Studie, wie gesagt, wurde nicht untersucht oder sind die Daten nicht vorhanden, ob die Personen, die da getestet wurden, jetzt Symptome hatten oder nicht. Was auffällt in der Studie ist, dass sehr wenige Kinder eigentlich im Vergleich zu Erwachsenen überhaupt eingeschlossen waren. Also das waren ja weit weniger, also ich glaube in einem zweistelligen Bereich pro Altersgruppe der Kinder eingeschlossen. Das heißt, darüber kann man jetzt überhaupt keine Aussage machen, ob die asymptomatisch waren oder nicht, weil man weiß nicht, warum diese Kinder getestet wurden, ob das jetzt Kontaktpersonen waren, die aber asymptomatisch waren oder ob sie doch Symptome hatten. Was man aber schon weiß, zum Beispiel aus Australien gibt es jetzt einen Bericht von von den Gesundheitsbehörden dort, das ist noch nicht publiziert, aber wird publiziert werden oder wird sich eingereicht werden, aber das ist von den Gesundheitsbehörden dort publiziert, von 18 Fällen in Schulen, also davon, glaube ich, waren 9 Schüler und 9 Angestellte in den Schulen, also Staff genannt. Und von die haben über 800 enge Kontaktpersonen gehabt, diese 18 Infizierten. Und von diesen über 800 Kontaktpersonen haben sich genau 2 Kinder angesteckt. Also okay. Das ist natürlich die Frage, wie gut diese Studie gemacht ist, aber ich glaube schon, dass die wirklich diese 800 da ja auch wirklich getestet wurden und wirklich sehr wenige angesteckt wurden. Man weiß andererseits wieder aus einer isländischen Studie, die natürlich alle, diese Studien haben natürlich ihre Einschränkungen, dass da eventuell die Selektion, also die Auswahl der Teilnehmer vielleicht nicht ganz optimal war, weil das Freiwillige waren, die da mitgemacht haben in Island, hat man auch gesehen, dass da asymptomatisch eben getestet wurde. Also wenn man davon ausgeht, dass eventuell Kinder asymptomatisch sein könnten und deswegen natürlich unerkannt infektiös sein könnten. Aber da hat man gesehen in Island, dass von diesen asymptomatisch Getesteten waren in der Altersgruppe der 10- bis 20-Jährigen nur 0,5% positiv getestet und bei den Erwachsenen waren es insgesamt 1%. Bei der Altersgruppe 40- bis 50-Jährige waren es sogar 1,5% positiv, also dreimal so viel als die Kinder zwischen 10 und 20. Mhm. Und die Kinder unter 10 Jahren, da sind auch über 800 getestet worden, war kein einziges positiv. Also auch da ist es zumindest ein Hinweis, dass die Kinder sich eventuell nicht nur weniger die Krankheit oder selten die Krankheit entwickeln, sondern vielleicht auch sich gar nicht so leicht anstecken können.
Das heißt, wir haben eigentlich jetzt schon mehrere Studien, die darauf hinweisen, dass sich Kinder weniger anstecken können und weniger leicht das Virus vielleicht auch weitergeben. Das Interessante ist ja, dass wenn man so landläufig das sich so anschaut, sind bei Grippewellen immer die Kinder als erste krank und dann kommen dann die Eltern und dann geht das halt so weiter. Das heißt, bei Corona ist das wirklich anders als beim klassischen Grippevirus, oder?
Naja, das ist schwer zu sagen, weil natürlich die Grippe viel besser untersucht ist als das Coronavirus, weil es das einfach noch viel kürzer gibt. Die erste Annahme, die es beim Coronavirus auch gegeben hat, die Kinder sind die, die das verbreiten. Das kommt ja daher, dass man das von anderen respiratorischen Infekten, also vor allem bei der Influenza, bei der echten Grippe weiß. Da ist das ja einfach gut untersucht und da weiß man, die bei Kindern erkranken relativ früh in der Saison schon, bringen das dann nach Hause, stecken den Haushalt an und so weiter. Aber was man eben sicher nicht den Fehler machen darf, nur weil das bei der Influenza so gezeigt ist, dass das dann beim Coronavirus auch so sein muss, sondern das ist einfach ein anderes Virus, eine andere Erkrankung. Man weiß ja eben auch, diese Altersstruktur beim Coronavirus ist ja ganz anders oder doch anders als es bei der Influenza ist. Also man darf das, glaube ich, nicht vergleichen. Wie es jetzt genau beim Coronavirus ist, das muss man sagen, ist natürlich noch zu wenig untersucht. Es gibt, am Anfang hat es diese Vermutungen gegeben, in Anlehnung an die Influenza einerseits und mit dieser Überlegung, die asymptomatischen Kinder oder die Kinder erkranken weniger, daher sind sie öfter asymptomatisch und können dann unerkannt das übertragen. Das sind Annahmen, die halt nie so richtig bewiesen wurden. Einige Studien, die ich da genannt habe, gibt es, die eher meiner Meinung nach zeigen, dass sie auch weniger leicht erkranken oder zumindest nicht häufiger erkranken als Erwachsene.
Jetzt ist ja auch die Frage, die auch sehr viele Eltern interessiert, ob Kinder auch schwer erkranken können. Es gibt ja da Hinweise auf das sogenannte Kawasaki-Syndrom, dass es zu großen Entzündungsherden kommen kann bei Kindern auch. Kennen Sie solche Fälle?
Naja, es gibt, also diese Berichte gibt es natürlich. Also erstens ist ganz klar, dass Kinder zwar selten erkranken und meistens mild erkranken, aber es ist ganz klar, dass es auch Kinder gibt, die schwer erkranken, auch Kinder gibt, die dann verstorben sind. Es gibt ja auch internationale Register, wir haben da selber an einem europäischen Register mitgemacht, wo natürlich einige Kinder auch auf Intensivstationen gelandet sind und behandelt werden mussten, die teilweise auch keine Grunderkrankung hatten. Also das sind jetzt nicht unbedingt Patienten, die einen schweren Immundefekt haben, sondern wirklich ohne Grunderkrankung dann trotzdem schwerer erkrankt sind. Wir haben auch selber einen 11-jährigen Burschen ohne Grunderkrankung gehabt, der dann doch auch auf der Intensivstation behandelt werden musste. Diese Beschreibungen, dieses sogenannten Kawasaki-like oder Kawasaki-Syndrom-like Verlauf oder Toxic-Shock-Syndrom-like Verlauf, diese Hyperinflammation, die wird zunehmend beschrieben. Das war bei unseren Patienten eigentlich auch ein bisschen so, dass der relativ überschießende Immunreaktionen dann gezeigt hat im weiteren Verlauf. Was aber jetzt bei den Erwachsenen ja auch durchaus beschrieben ist, dass die manchmal zuerst eben diese normalen oder typischen Atemwegsprobleme haben und dann nach einigen Tagen so eine überschießende Immunreaktion bekommen haben. Also das ist jetzt sicher was man in weiterer Folge noch schauen muss, was da bei den Kindern anders ist als bei den Erwachsenen, die so einen Verlauf haben, ob das wirklich ein Unterschied ist oder ob vielleicht die Kinder, weil sie einen milderen Verlauf haben, am Anfang noch nicht auffallen und dann auf einmal mit dieser überschießenden Immunreaktion, wie sie die Erwachsenen teilweise halt auch im Verlauf haben können, dann erst auffallen. Das ist sicher etwas, was man noch weiter schauen muss. Aber das, wie gesagt, bei den Erwachsenen ja auch bekannt, dass es zu dieser Hyperinflammation, also überschießenden Immunreaktion kommen kann.
Gut, mit all dem Wissen jetzt, ist es richtig, dass wir jetzt die Schulen und auch die Kindergärten wieder öffnen?
Das wird natürlich erst, also einerseits, was das bedeutet, dass wir die Kindergärten und Schulen wieder öffnen, das wird man natürlich erst im Verlauf sehen, das muss man ganz klar sagen. Andererseits muss man auch sagen, es ist auch keine Lösung, die Kindergärten und Schulen, vor allem die Schulen, für bis auf Weiteres zugesperrt zu lassen, weil selbst wenn wir sie jetzt nicht aufsperren und erst im Herbst, dann wird man das Problem ja nur verschieben. Also das Problem, das Virus wird uns im Herbst und in den nächsten Monaten bis ins nächste Jahr hinein noch mindestens weiter beschäftigen. Das heißt, irgendwann muss man die Schulen wieder aufsperren unter Auflagen, das ist ja auch so geplant, und das natürlich vorsichtig unter Sicht machen, aber es wird wahrscheinlich kein Weg daran vorbeiführen, sie irgendwann aufzusperren, weil, wie gesagt, wenn wir es jetzt nicht machen, verschiebt man das Problem nur weiter nach hinten.
Ist es gut, dass sie schrittweise geöffnet werden, dass man sozusagen versucht, das Schritt für Schritt zu machen, um auch die Auswirkungen zu sehen?
Ich denke, dass die Kinder nicht so eine wichtige Rolle in der Übertragung spielen, wie das vielleicht am Anfang vermutet wurde, wie eben schon erwähnt. Aber dass sie, natürlich haben Schüler wahrscheinlich einen engeren Kontakt, kommt aufs Alter an, als wenn das jemand ist, der im Büro sitzt oder im Homeoffice natürlich. Also so gesehen kann natürlich, selbst wenn sie vielleicht nicht so ansteckend sind oder weniger oft infiziert sind, wie man das gedacht hat, aber können dort trotzdem natürlich Infektionen, Übertragungen stattfinden. Es sind trotzdem viele Schüler auf einem Raum, in einem Gebäude, die sich da immer wieder treffen. Und so gesehen glaube ich, dass diese Maßnahmen zumindest jetzt einmal am Anfang wichtig sind, dass man einfach schaut, wie funktioniert das und dann rechtzeitig erkennen kann, ob sich da was in den Infektionszahlen tut. Wobei man sagen muss, es sind ja andere Lockerungen auch noch. Das heißt, es wird gleichzeitig die Gastronomie geöffnet und wenn die Infektionszahlen raufgehen, ist die Frage, ob das eher daran liegt, dass die Leute sich im Gasthaus treffen oder ob die Schüler wirklich sind in der Schule. Aber ich glaube, dass ein schrittweises Herangehen in all diesen Dingen vernünftig ist, um zu sehen, wie entwickeln sich die Infektionszahlen.
Ein bisschen genau muss man, glaube ich, auch auf die Kindergärten schauen, weil dort ist ja mit Abstand halten und Masken tragen eher wenig her. Auch bei den Volksschulkindern ist das mit dem Abstand halten vielleicht nicht immer so leicht. Kann man da schon irgendwie sagen, wie sich das entwickeln wird?
Naja, ich glaube, seriös kann man das nicht sagen, wie sich das entwickelt wird, aber man kann natürlich Vermutungen haben. Und wenn man sich um diese Studien, zum Beispiel aus Island, kein einziges Kind unter 10 Jahren infiziert, von zugegebenermaßen nur 800 Getesteten, aber auch aus Wo, also in Norditalien, die erste Stadt oder einer der ersten Städte, wo das in Norditalien aufgetreten ist, auch dort gibt es eine Studie, wo kein einziges Kind in dieser Untersuchung zumindest, in diesem Untersuchungszeitraum unter 10 Jahren infiziert war. Also gerade die kleineren, wo es natürlich schwieriger ist mit Hygienemaßnahmen, Abstand halten, Masken tragen und so, dass die nach den derzeitigen Daten eher wahrscheinlich auch gar nicht so oft infiziert sind. Aber natürlich gewisses Risiko bleibt da natürlich.
Und zum Abschluss vielleicht auch noch die wichtigste Frage für die Großeltern, die ja selbst in der Risikogruppe sind. Dürfen jetzt die Enkelkinder zu ihren Großeltern, würden Sie sagen, da kann man bedenkenlos das machen oder muss man hier weiter Abstand halten?
Ich denke, bedenkenlos sollte man das nicht machen, weil auch wir wissen noch zu wenig, welche Rolle die Kinder wirklich spielen. Und so wie diese Studie aus der Charité, dass natürlich, wenn ein Kind infiziert ist, das gleich viel Viren im Rachen trägt wie ein Erwachsener. Das heißt natürlich, wenn das einzelne Kind dann infiziert wäre und vielleicht halt auch weniger Symptome hat, dass man das gar nicht so sehr daran denkt oder erkennt, dass natürlich das Kind dann auch die Großeltern und die Risikopopulation anstecken kann. Also das sollte man schon weiterhin beachten. Und es ist immer ein Unterschied, ob sich Kinder in der Schule treffen und sich dort eventuell anstecken könnten und natürlich jetzt für die Verbreitung natürlich dann relevant sein könnten. Aber es ist natürlich noch schlimmer, wenn man dann wirklich den eigenen Großvater eventuell, der herzkrank ist, dann doch ansteckt. Also das ist sicher was wir noch sicher zu wenig wissen, um zu sagen, dass das ist ungefährlich und ist, glaube ich, weiterhin Vorsicht geboten.
Das heißt, weiterhin Vorsicht ist geboten im Kontakt von den Kindern zu ihren Großeltern. Herr Strenger, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.
Kommen wir nun zum Tweet des Tages. Der kommt heute von Markus Watzak, Leiter der ORF-Wetterredaktion. Er schreibt: Der Mai 2020 brachte uns den höchsten Wert der CO2-Konzentration seit mehr als 800.000 Jahren. Und allen Nachfragern, die wissen wollten, ob die Corona-Krise nicht geholfen habe, CO2 zu sparen, denen sei gesagt, nein, wir stoßen nach wie vor viel zu viel CO2 aus.
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, mein Name ist Christoph Haider, wir sind beide gleich alt. Sie sind Bundeskanzler, ich bin Gründer des Fitnessclubs FitFam Health and Fitness da in Amstetten, den wir am 5. März diesen Jahres eröffnet haben. Wir haben es gerade beide nicht leicht. Sie haben seit Mitte März einen 18-Stunden-Job. Ich habe seit ca. 6 Monaten einen 18-Stunden-Job. Sie haben dafür gerade 50% Zustimmung in der Bevölkerung und ich habe 0 Mitglieder, die da trainieren dürfen, dementsprechend auch 0 Umsatz. Und ich muss das ändern. Die Betonung, Herr Bundeskanzler, liegt auf: Ich muss das ändern und ich will das ändern.
Christoph Haider, Besitzer des FitFem-Studios in Amstetten, hat am Wochenende im Internet mit diesem dramatischen Hilfeschrei angekündigt, trotz der Corona-Sperre am Montag sein neues Studio öffnen zu wollen. Gekommen sind dann neben der Polizei nur Medien. Und auch an die Geräte konnte keiner. Aufgrund der aktuellen Regelungen kann Haider nur Fitnessregel verkaufen. Aber immerhin, Haider bekam einen Anruf vom Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und bleiben die Zahlen gut, dann dürfen die Fitnesscenter am 29. Mai aufsperren. Wie viele Leute dann wirklich kommen werden, ist aber noch offen. Für zu Hause jedenfalls kann man ja die alten Videokassetten von Jane Fonda wieder ausgraben. Die 80er Jahre sind ja gerade wieder in und vielleicht wird nun auch Aerobic in Zeiten von Corona zum Massentrend.
Alright, are you ready? Ready? Let's go! Stand with your feet a little more than hip distance apart. Hips are under stomach in, chest is lifted, shoulders back and down, knees are bent over the toes, ready, inhale up and down.
Das war's von mir für heute, einen schönen Abend noch. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann meldet uns doch. Unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Bitte abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Bis morgen, bleibt fit. Elias Nadmesnik, over and out.
Now, up and back, and work your thighs, knees over the toes. Now reach it up. One, two, reach, stretch. Don't rotate your body, keep facing straight ahead. Shoulder rolls again. One, two, full circles, work the thighs, bend the knees, full range of motion. And reach again, lift. Keep breathing, hips under.